Heute Morgen möchte ich dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr wisst, wir sind in der Thematik Betet Jesus an. Und das ist der zweite Teil. Und damit alle guten Einstieg kriegen, die das letzte Mal nicht dabei sein konnten, möchte ich uns das nochmal daran erinnern. Wir haben uns das angesehen. Wir wissen, der Begriff Anbetung, der kann unter zwei Aspekten verstanden werden. Einmal unter diesem Aspekt des Lebensstils, das Herz der Anbetung. Wir leben für Gott 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und man kann es als ein Ereignis verstehen. Und das ist natürlich das, worum es auch heute gehen soll, weitergehen soll. Lobpreis und Anbetung ist ein Ereignis. Lobpreis ist oder Anbetung ist nicht nur ein Lebensstil, sondern ein Ereignis. Und dann haben wir uns angesehen, was Lobpreis und Anbetung eigentlich ist. Lobpreis ist ein Bekenntnis seines Namens und haben uns die Bibelstelle angesehen in Hebräer 13, Vers 15, wo es heißt, dass durch ihn, durch Jesus, wir nun ein Opfer des Lobes ihm bringen sollen. Das ist, und das ist ja ganz wichtig hier, dieses Wort, das ist, weil hier wird uns deutlich gesagt, direkt gesagt, was Lobpreis und Anbetung ist. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist Lobpreis. Das Bekenntnis seines Namens. Und dann haben wir uns natürlich da in dem Zusammenhang angesehen, es geht hier um ein Opfer. Und wir haben gesehen, dass Lobpreis sehr eng verbunden ist mit dem Wort trotzdem. Lobpreis ist, wenn man es trotzdem macht. Lobpreis ist, wenn man also nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten sagt, Gott, ich ehre dich, weil es geht um dich. Und zweitens haben wir uns das angesehen, dass Lobpreis und Anbetung eine Proklamation seiner Eigenschaften ist. Diese Stelle in 1. Petrus 2, Vers 9. Im Lobpreis geht es darum, auszurufen, zu bekennen, wer er ist und was er getan hat. Und heute geht es um diesen dritten Punkt. Da soll es nur um ein weiteres Thema gehen. Und dieser dritte Punkt, Lobpreis ist eine Reaktion auf die Erkenntnis Gottes. Und da möchte ich eine kurze Bibelstelle nur hier an den Anfang stellen, und zwar aus Matthäus 28, 17. Das war der Moment, wo Jesus sich seinen Jüngern offenbarte nach seiner Auferstehung, wo er in seinem verherrlichten Leib sich ihnen offenbarte. Und dort heißt es, als sie, die Jünger, ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Wir sehen hier ganz klar den Zusammenhang. Sie sahen ihn und warfen sich nieder. Hier dieses Wort für niederwerfen ist dieses Wort Anbetung auch von der Bedeutung. Und hier sehen wir, dass Lobpreis tatsächlich eine Reaktion ist, eine Erwiderung. Es ist wie ein Echo. Es ist etwas, wo wir auf etwas reagieren, auf das Erkennen von Gott. Und was dieser Vers einfach sehr gut ausdrückt, ist, dass ihn zu erkennen unweigerlich im Lobpreis mündet. Das kann man sehen. Und ich könnte jetzt euch den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag noch dazu Bibelstellen nennen, Geschichten erzählen aus der Schrift, dass wann immer Menschen Gott begegnet sind und sie ihn erkannten, dass das immer zu einer Reaktion führte und die letztendlich immer in Lobpreis und Anbetung mündet. Weihnachten deswegen ist, haben wir, wie wir es letzte Woche gesehen haben, ein Fest des Lobpreises und der Anbetung, weil es darum geht, Jesus zu begegnen. Er ist der Mittelpunkt. Und was könnte uns in tiefere Anbetung führen als eine Begegnung und ein Erkennen des Sohnes Gottes? Diese herrliche Person, den wir anbeten, diesen Namen, der über unserem Leben ausgesprochen worden ist. Und bis zum heutigen Tag ist das so. Wann immer Menschen Gott erkennen oder ihm begegnen, wird das immer in Lobpreisanbetung münden, in irgendeiner Form. Und die beste Geschichte, die ich mir dafür vorstellen kann, ist, wenn ich in der Apostelgeschichte 3 lese, wie Petrus und Johannes in den Tempel gingen. Jeden Tag taten sie es, das war eine Routine. Zur Stunde des Gebets gingen sie in den Tempel, um zu beten in Jerusalem. Und da saß wieder die gleiche Person und sie saß schon sehr lange da. Sie war nämlich eine Person über 40 Jahre alt und sie war von Geburt an gelähmt. Und an einem Tag, weil der Geist Gottes das führte, ging Petrus zu dieser Person hin und er nahm diese Person an der Hand, richtete diese Person auf und sagte, wir haben zwar kein Silber und Gold, er war ja ein Bettler, er musste leben, er war angewiesen auf die Spenden, die Leute ihm gaben, auf die Almosen. Wir haben zwar kein Geld, aber was wir haben, geben wir dir. Und was hatten sie? Sie hatten den Namen Jesus und sagten, im Namen Jesus, steh auf und wandle. Und in dem Moment begegnete er Jesus Christus, den Heiler, und die Kraft Gottes kam und vollbrachte dieses Wunder. Und es heißt, und sogleich, im selben Augenblick, innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde, stand er auf. Und dieser Mensch, und ihr müsst ja wissen, dass wenn man lahm geboren ist, dann hat man verkümmerte Sehnen, dann hat man verkümmerte Muskeln, dann ist man eigentlich nicht in der Lage zu laufen. Das ist das Wunder, das schöpferische Wunder, was Gott tat. In dem Moment war er fähig, aufzustehen und selbstständig herumzulaufen und nicht nur herumzulaufen. Nein, es heißt hier, er sprang auf und ab. Er war voller Energie, voller Lebenskraft. Seine Muskeln, die waren göttlich erneuert worden. Und es heißt hier, er lief herum und pries Gott und verherrlichte seinen Gott. Ja, sehen wir das. Wenn wir Gott erleben, es führt unweigerlich zu Lobpreis. Der brauchte nicht zu einem Lobpreisseminar zu gehen und zu lernen, dass man, wie man den Herrn preist. Der brauchte auch nicht im Gottesdienst zu sitzen heute Morgen, dass er eine Predigt hört über Lobpreis, was Lobpreis ist. Das brauchte ihm gar keiner sagen. Er dachte nicht darüber nach. Er tat das, was natürlich ist, wenn man Gott begegnet. Und dieses Prinzip wird auch sehr deutlich, wenn wir uns das Buch der Offenbarung ansehen. Und es braucht nicht lange festzustellen, worum es primär in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um die Anbetung Gottes, nicht um den Antichristen. Ja, das verwechseln wir manchmal. Wir denken immer, die Offenbarung, da müssen wir sehen, was so geschieht und was der Antichrist Schlechtes tut. Nein, das, worum es wirklich geht, ist, darum heißt dieses Buch auch Offenbarung, es geht um die Anbetung Gottes. Und in der Tat ist es so, dass an keinem anderen Ort man intensiveren Lobpreis findet als im Himmel. In keinem anderen Ort wird Gott mehr und intensiver, leidenschaftlicher, hingebungsvoller angebetet als im Himmel. Und wenn man sich damit beschäftigt, mit der Offenbarung, mit dem Buch der Offenbarung, dann lesen wir, ab Kapitel 4 wird das so eröffnet, das, was dort eigentlich im Himmel geschieht. Und das Erste, was wir sehen dort, ist Johannes. Das Erste, was er sah, ist ein Thron. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass so wie, ich glaube, der Geist Gottes leitet uns auch in diesen Gottesdiensten. Und das, was wir heute Morgen schon mehrmals in den Liedern gesungen haben und was mehrmals so als Grundton es durchkam, war, tu, was du willst. So ungefähr, ja? Du bist Herr, tu, was du willst. Der Thron Gottes, der steht dafür da, dass er der Herr ist. Amen. Tu, was du willst, der Thron Gottes. Ohne den Thron gibt es keine Anbetung. Es geht alles von dem Thron aus. Aber wir sehen dann, wie diese ganze Szene um den Thron herum, wie sie erfüllt ist, eingebettet ist in vielfältige Klänge. In Klänge unterschiedlichster Art. Instrumente gibt es dort zu finden, Stimmen, Sounds. Wir lesen immer wieder, wie Johannes sagt, ich hörte eine Stimme, ich hörte einen Klang. Der Himmel ist anscheinend ein Ort, wo es unglaublich eine Klangfülle gibt, wie es es nirgendwo anders gibt. Ja? Also wenn du denkst, ja, in Ewigkeit kommst du endlich mal zur Ruhe und hörst du nichts, ich sag dir, da wird es so richtig zur Sache gehen. Nur der Unterschied ist, dass du erneuerte Ohren hast, du wirst dich daran erfreuen. Ja, du brauchst einfach nur wiedergeboren zu sein und vor dem Thron Gottes zu stehen und diese Stimmen zu genießen. Und natürlich gibt es dort verschiedene Personengruppen. Wir lesen von diesen Cherubim, die um den Thron Gottes sind, die Myriaden, die Tausende von Engeln. Wir lesen von den 24 Ältesten, den Repräsentanten der erlösten Menschen. Wir lesen schließlich, wie Menschenmassen aus allen Generationen, aus allen Zeitaltern vor dem Thron stehen. Und das waren nicht nur Menschen aus einer Kulturgruppe, sondern aus jeder Sprache, jedem Stamm, jeder Nation. Also es war richtig ein bunter Haufen, so wie wir es heute Morgen sind. Ja, wir sind richtig international drauf hier, und das ist auch stark. Ich glaube, dass es ein Ausdruck des Himmels ist, wenn das auch noch gut geht. Ja, das ist es ja wirklich, weil Kulturen sind stark, und wenn wir diesen gemeinsamen Nenner, die Schnittmenge Jesus haben, dann kann es funktionieren, sonst funktioniert es nicht. Und sie alle diese Wesen, alle diese Menschengruppen, Personengruppen, sie befinden sich in tiefster Anbetung und höchstem Lobpreis. Das sehen wir hier. Und hier sehen wir auch ganz klar, was Lobpreis und Anbetung ausmacht. Lobpreis und Anbetung ist zeitübergreifend. Ja, sie haben Tag und Nacht Gott angebetet, rund um die Uhr. Es wurde angebetet kulturübergreifend. Und das lesen wir, weil aus jeder Nation waren dort Menschenmengen, die beteten an. Es war kulturübergreifend. Aus jeder Kulturgruppe gab es Anbetung. Und es war alles orchestriert durch den Geist Gottes. Und er war generationsübergreifend. Wir wissen das, weil aus allen Zeitepochen die Erlösten vor dem Thron standen. Und das sollte uns auch zu denken gegeben. Wir haben ja manchmal so die Jugendanbetungskultur und dann die älteren Leute. Und die verstehen sich nicht immer so gut, aber im Himmel wird das anders sein. Im Himmel werden Jung und Alt zusammen vor dem Thron Gottes stehen. Weil es geht nur um eine Sache. Es geht nicht um den Musikstil. Es geht um den Klang des Himmels. Der Klang des Himmels, das Lied des Himmels, ist erfüllt von dem Lied des Lammes Gottes. Darum geht es. Jesus, das Lamm Gottes. Doch, warum sage ich das alles? Hast du schon einmal überlegt, warum der Himmel nun eigentlich so ein Ort ist von intensivstem Lobpreis und intensivster Anbetung? Es ist ganz klar, der Name des Buches, der Titel des Buches sagt eigentlich schon alles. Das Buch heißt Offenbarung. Der Grund, warum der Himmel so erfüllt ist von göttlicher Anbetung und von kraftvollem Lobpreis, ist, weil Gott offenbar ist. Interessant ist, und das sage ich nur so nebenher, weißt du, dass du im Himmel keinen Lobpreisleiter findest? Also ich schätze die Gabe, ich bin selbst Lobpreisleiter gewesen viele, viele Jahre, und ich schätze die Gabe des Lobpreisleitens. Aber weißt du, dass man im Himmel keinen Lobpreisleiter findet? Dort braucht es nämlich keinen mehr, denn sie sind alle angekommen. Sie sind alle am Ziel in der Gegenwart Gottes. Und man braucht nur einen Lobpreisleiter so lange, bis man angekommen ist. Stimmt's? Wir sind so dankbar dafür, Menschen, die diese Gabe haben, die uns helfen, Gott zu begegnen. Aber wenn man Gott begegnet, braucht man keinen Anbetungsleiter mehr. Preis dem Herrn, das sehen wir hier. Das brauchen wir nur auf der Erde. Und aus diesem Grund, auch nebenbei gesagt, glaube ich nicht an die Vorstellung, man sagt ja manchmal in der Theologie, gibt es eine Auffassung, dass einer der Erzengel Luzifer war und dass er Anbetungsleiter war. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eine menschliche Vorstellung. Ich glaube nicht, dass es einen Anbetungsleiter braucht im Himmel. Gut, aber das nur am Rande. Das soll jetzt unser Thema nicht sein. Es ist einfach nur gewaltig, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Also, Erkenntnis Gottes, sehen wir hier, führt immer zum Lobpreis Gottes. Es ist so wie ein Schalter, der betätigt wird, der den Lobpreis in uns zum Laufen bringt. Und letzte Woche haben wir darüber gehört, dass wir manchmal so Überwindung brauchen, Gott zu preisen. Und da bringen wir eben das Lobopfer. Wir sagen trotzdem, Gott, du bist gut. Es geht nicht um uns. Es geht nicht, ob wir was fühlen oder nicht. Wir beten Gott an. Das ist der Glaube, der aufsteht trotzdem. Und ich bin so dankbar, dass es auch andere Zeiten gibt. Im Himmel müssen sie sich nicht überwinden, Gott anzubeten. Da muss sich keiner überwinden, weil da ist es leicht, Gott anzubeten. Wir müssen uns nur hier auf der Erde überwinden. Und je mehr Himmel auf Erden kommt, desto leichter wird es. Deswegen bleiben wir dran, und deswegen haben wir auch ein Stück weit erlebt heute Morgen, dass das so erhebend ist und so stark ist. Der Schalter, der den Lobpreis in uns aktiviert, ist Gott zu erkennen. Darum geht es. Und hier sehen wir dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ganz deutlich. Es ist ein allgemeines Prinzip, ein universelles Prinzip, Ursache und Wirkung. Eine Wirkung hat eine Ursache. Ja? Eine Ursache, etwas verursacht etwas, und das hat immer eine Wirkung. Das ist in der Physik, in der Naturwissenschaft ganz häufig so der Fall. Und im Geist gibt es das eben auch. Wovon ich rede, ist das, was Jesus sagte. Wenn das Herz voll ist, dem läuft der Mund über, heißt es. Also wenn unser Herz voll ist, wenn innen etwas getriggert wird, betätigt, geschaltet wird, dann wird uns nichts davon abhalten, den Mund zu öffnen und das auszudrücken. Ja, das wissen wir aus unserem Leben ganz klar. So leben wir als Menschen, so sind wir geschaffen. Wenn dir jemand Schmerz zufügt, wenn du Schmerzen spürst, was ist die Reaktion? Autsch, ja, das kennen wir. wenn uns etwas präsentiert wird zu Weihnachten, etwas geschenkt wird, wenn es wirklich etwas ist, was dir Freude macht, wie reagierst du?
Wow.
Ja. Dankeschön. Ja. Wenn dir ein gutes Essen präsentiert wird, was ist deine Reaktion? Ah, da braucht dir keiner sagen, schmeckt dir das oder sag mal was Gutes. Oh, das sieht man, dass es dir schmeckt. Judith sagt immer, dass sie sieht immer, wenn es mir besonders gut schmeckt, wenn es besonders schnell weg ist. Ja? Also je schneller es weg ist, das Essen, desto besser schmeckt es mir. Ursache und Wirkung. Wir sehen eine schöne Landschaft, wir fahren ins Berner Oberland, schauen die Berge an, sehen das Jungfraumassiv im hellsten, im schönsten Lichtspektrum und was sagen wir? Oh, wow, ja. Wir beten Gott an, erkennen ihn, stehen im Gottesdienst, im Lobpreis und in uns erkennen wir, nehmen wir wahr, wer er ist, was sagen wir? Halleluja, ja, das ist die Reaktion. Wir sehen hier, das Maß unserer Offenbarung über Gott bestimmt das Maß unseres Lobpreises. Je mehr wir Gott erkennen, je intensiver wird unser Lobpreis sein. Warum? Und da habe ich mir jetzt aufgeschrieben hier, das kam mir so, das kann man so im Deutschen sehr gut ausdrücken. Warum ist das so? Lobpreis ist unsere Reaktion auf seine Aktion. Lobpreis ist unsere Antwort auf sein Wort. Sind wir von ihm beeindruckt, kommt das durch Lobpreis zum Ausdruck. Ja? Okay, all diese Dinge, das ist immer das Gleiche. Und das Tolle ist, es kommt dann zu einer Wechselwirkung. Wir erkennen Gott, wir fangen Gott an zu preisen. Und indem wir ihn anbeten und preisen, erkennen wir noch mehr Gott, weil Lobpreis eine Tür ist, etwas öffnet, den Raum der Offenbarung. Und dann fangen wir noch intensiver Gott an, Gott anzubeten. Und das ist diese Aufwärtsspirale, wo es höher und höher geht. Der hohe Lobpreis Gottes, heißt es in dem Psalm 149, soll unser Mund sein. Der hohe Lobpreis Gottes geht immer höher, bis wir uns total im Einklang befinden mit dem Himmlischen. Also, im Grunde genommen ist es mit Lobpreis und Anbetung eigentlich ganz einfach, oder? Ja, aber warum ist es so, dass wir uns so oft überwinden müssen? Warum fällt es uns so schwer, uns manchmal so im Lobpreis hinzugeben? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal kostet mich das alles, Gott anzubeten. Es kostet Überwindung. Und wenn ich nicht in dem Moment sagen würde, im Glauben, ich tue es trotzdem, dann würde ich mich einfach hängen lassen, sitzen bleiben und dann ging es mir erst recht schlecht. Weil es gibt nichts Schlimmeres als eine Gebetszeit und eine Lobpreiszeit, in der man ist und sich nicht einklinken kann. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Von daher, um das zu vermeiden, sage ich, nehme ich die Flucht nach vorne und ich sage, ich mache jetzt mit, ich gebe mich rein. Weil ich will nicht da irgendwie abgekoppelt von den anderen sein und dann ist das so unreal und so seltsam, das will ich alles nicht. Und da geht es mir erst recht schlecht. Aber warum ist es so, dass es manchmal so schwierig ist? Es braucht eben diese Offenbarung Gottes. Wie wir gehört haben, es auf Lobpreis und Anbetung ist eine Reaktion auf die Erkenntnis Gottes. Weil diese Offenbarung ist wie der Treibstoff, der unseren Lobpreis lebendig hält. Wenn wir nicht diese Offenbarung, dieses Erkennen und dieses Erleben Gottes haben, so oft wie möglich am besten, wenn uns das fehlt, dann ist es so, als wenn wir wie ein Fahrzeug sind, dem der Sprit ausgeht. Die Offenbarung Gottes ist das, was unserem Lobpreis den Auftrieb gibt. Oder sagen wir, gehen wir von dem Bild aus eines Flugzeugs. Wir sollen ja fliegen in der Dimension des Geistes. Und da geht uns der Sprit aus, der Treibstoff aus, wenn wir nicht ständig Gott erkennen. Und es geht immer schwerer, immer runter. Und wir wollen nicht crashen. Wir wollen im Gegenteil, wir wollen auf den Höhen Gottes fliegen. Und um diesen Treibstoff geht es. Und diesen Treibstoff, diesen geistlichen Treibstoff, bildlich gesprochen zu bekommen, da gibt es zwei Quellen. Und über die möchte ich ganz kurz am Ende dieser Botschaft mit euch nochmal reden und das ansehen. Es gibt zwei Quellen, die diesen Treibstoff ausmachen. Und zwar, es ist ganz simpel, wir sagen das so oft, es ist Nummer eins, das Wort Gottes in irgendeiner Form, zuallererst das geschriebene Wort, aber in jeder Form, das Wort Gottes, das prophetische Wort, das Reden Gottes, das, was wir empfangen in unserem Herzen. Und zweitens ist es der Geist Gottes, Wort und Geist. Und wenn es uns gelingt, diese beiden Elemente zu verbinden, dann haben wir den Supertreibstoff. Dann haben wir Raketentreibstoff. Dann wird es in unserem Lobpreis durch die Decke gehen. Wir werden dem Himmel wirklich sehr nahe kommen. Natürlich bildlich gesprochen, weil der Himmel soll ja auf die Erde kommen. Wir wollen ja nicht da hoch im Moment, sondern er soll auf die Erde kommen. Und wie verbindet man diese beiden Elemente nun? Wie schaffen wir das? Weil wir haben, wenn uns das gelingt, dann hat das einen unglaublich starken Effekt auf unser Leben. Und man kann das verbinden, dieses Element Wort Gottes und Element Geist Gottes, indem man zum Beispiel Passagen der Schrift nicht nur liest für sich, sondern sie betet. Ja, in dem Moment, wo du das tust, indem du nicht nur deine Bibel liest und das irgendwie so intellektuell verarbeitest oder vielleicht studierst für dich jetzt von den Wortbedeutungen her und so, sondern indem du das Wort nimmst und es zu dir reden lässt und reagierst auf dieses Wort Gottes, indem du es aussprichst, betest und dich vom Geist leiten lässt, entsteht Supertreibstoff, der uns Offenbarung gibt. Und ich möchte mit euch hier an dieser Stelle, mit mir zusammen oder alleine oder auch zusammen mit jemand anders, eine Passage in der Schrift beten, die wir kennen. Diese Passage aus dem Epheserbrief, Epheser 1, 15 bis 19, die ist deswegen interessant, weil was Paulus dort schreibt, ist nicht eine Lehre, sondern es ist ein Gebet. Es ist das, was er betet für die Epheser. Also für Menschen, die gut unterwegs waren, die brennend im Geist waren, die Gott kannten, die wiedergeboren waren, die viel verstanden hatten vom Reich Gottes. Und Paulus sagt, es ist zwar gut, dass ihr glaubt, ja, ich habe gehört, dass ihr glaubt, sagt er. Ich hörte von eurem Glauben und von eurer Liebe, die ihr untereinander habt. Das ist stark, aber das gibt mir keinen Anlass, jetzt aufzuhören und nicht für euch weiterzubeten. Das heißt, was sagt es uns? Das heißt, in Gott gibt es keinen Stillstand. Es gibt immer mehr. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir nie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich habe es geschafft, ich bin jetzt der Superchrist, ich lass es einfach mal so, ich mache jetzt einfach nichts mehr. Das wirst du nie erleben. In dem Moment, wo du das tust, wirst du erleben, wie es ganz schnell runterwärts geht. Bis zum letzten Atemzug werden wir damit beschäftigt sein, in sein Bild verwandelt zu werden. Wir sollen ja verwandelt werden, darum folgen wir Jesus nach. Wir sollen werden wie er, das ist das Ziel, was er hat. Und ich kann dir versprechen, dazu braucht man länger als nur einfach oder so ein paar Dinge richtig zu machen. Dazu braucht es diesen ganzen Prozess unser Leben lang. Das ist Jüngerschaft. Darum folgen wir Jesus an, weil wir wollen werden wie er. Wir wollen nicht nur alles richtig machen, das ist auch gut. Das tun wir, wenn wir werden wie er. Aber es ist viel wichtiger, dass wir werden wie er. Das ist unser Fokus. Und das ist das Herz von Paulus. Das ist eben das Entscheidende hier in diesem apostolischen, sogenannten apostolischen Gebet, weil das apostolische Herz, der Herzschlag kommt hier in diesem Gebet so stark durch. Und Gott hat uns diese Art von Gebet, es gibt eine ganze Reihe davon in der Bibel, auch im Alten Testament gibt es ganz starke prophetische Gebete, die starke Aussagen machen. Gott hat uns diese Dinge gegeben, nicht nur damit wir sie theologisieren und auslegen, sondern damit wir sie tatsächlich nehmen und uns verbinden mit den Aussagen, die dort gemacht werden, indem wir sie selbst beten. Und ich möchte das kurz demonstrieren. Ich würde dann einfach dann diese Passage aufschlagen, Epheser 1, 15, 19. Und dann würde ich anfangen, diese Stelle in meinen eigenen Worten zu beten. Keep on praying in the spirit. Keep on praying. Thank you.
Worship.